Wir haben zu Sommermonaten Überschussstrom durch PV-Erzeugung, die sogenannte Mittagsspitze, die jeder kennt. Man kann diesen Strom durch die Elektrolyse in gasförmigen Wasserstoff umwandeln. Da haben wir dann den grünen Wasserstoff erzeugt.
Herzlich willkommen zu Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir reden hier übers Klima, über Projekte der Klimawende, über unterschiedliche Perspektiven und das immer mit dem Ziel Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. Mein Name ist Christian Cimitesch und heute reden wir ganz konkret über Wasserstoff. Eine Chance für die Energiewende, eine Chance für die Klimawende, eine Chance für Österreichs Wirtschaft, eine Chance für neue Jobs. Das sind Fragen, um die es heute gehen wird. Und darüber spreche ich mit Dr. Peter Muckenhuber von der Fachhochschule Technikum Wien. Danke, dass Sie heute bei uns sind, Herr Dr. Muckenhuber.
Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Vielleicht wollen Sie sich einfach mal selbst vorstellen, unseren Gästen. So die sehr einfache Frage, wer sind Sie, was machen Sie?
Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name wurde bereits gesagt, Peter Muckenhuber. Ich bin seit vergangenem Herbst Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang Wasserstofftechnik dual an der Fachhochschule Technikum Wien, habe eine berufliche Vergangenheit in der Energiewirtschaft und bin promovierter Wirtschaftsingenieur, habe sozusagen einen bunten Spannungsbogen technischer und wirtschaftlicher Ausbildung mit entsprechender energiewirtschaftlicher Erfahrung. Die darf ich jetzt in diesem Studiengang einbringen und wir werden im Laufe des Gesprächs den einen oder anderen Punkt als Anknüpfung zu meiner Vergangenheit wie auch zum Ausblick in das Studium bringen.
Wie kommt man zum Thema Wasserstoff?
Ja, das ist sicherlich eine spannende Frage, nachdem es ein neues Thema ist und meine Spuren in der energiewirtschaftlichen Vergangenheit sich mit gasförmigen, leitungsgebundenen Energieträgern beschäftigt haben, war es naheliegend, wenn es da im studientechnischen Bereich Neuland aufzubauen gilt, meine Expertise einzubringen. Das heißt, ich habe sozusagen mein Wissen aus der Infrastruktur dort eingebracht und ich habe auch in einer weiteren Folge Erfahrung im Lehrbereich bereits gehabt und das zusammen sozusagen hat mich berufen gemacht, diese Stelle als Leiter des Studiengangs anzutreten. Ja, warum ist Wasserstoff so spannend, so neu, so unbekannt für all jene, die in der Verfahrenstechnik, in der chemischen Industrie tätig sind, wird der Wasserstoff kein Neuland de facto sein, sondern er wird seit 80 Jahren in der chemischen Industrie verwendet, natürlich halt nicht aus grüner Quelle. Das ist der erste wesentliche Punkt. Wir sprechen von Wasserstoff aus grünen Quellen als Zukunftspotenzial. Was jetzt aber auch neu ist, und das ist vielleicht der spannende Bogen, den ich spannen kann, aus der Vergangenheit, Wasserstoff wird in einer neuen Form hergestellt und verfügbar gemacht, die es in der chemischen Industrie so in der Form nicht gab. Wir gehen von dem grünen Wasserstoff, der zentral im Mittelpunkt steht, aus. Das heißt, wir produzieren aus unterschiedlichen Verfahren vorrangig mit Elektrolyse und diese wird gespeist mit erneuerbarem Strom aus Solarenergie oder aus Windkraft und damit wird dieser Wasserstoff gewonnen. Die Erzeugungsstätten liegen aber fernab der Verbrauchsstätten. Ja, das ist ein wesentlicher neuer Punkt. Deswegen kommt auch die Infrastruktur ins Spiel. Das heißt, wir verbinden mit zum Teil bestehender und zum Teil neu zu errichtender Infrastruktur die Verbindung der Erzeugungsstellen mit den Verbrauchsstellen. Ganz konkret ein Beispiel, die OMV in der Raffinerie in Schwechat setzt Wasserstoff in der Erzeugung ein. Sie produziert zukünftig, das Projekt ist kürzlich in den Medien aufgetaucht, mit 140 Megawatt ihren Wasserstoff im Burgenland, wird diese mit einer geplanten Direktpipeline in das Raffineriegelände leiten. Und das ist ein gutes Beispiel zu zeigen, wie die Zukunft mit dem grünen Wasserstoff in der Industrie in Österreich aussehen kann.
Also wir sehen schon ganz viele Themen jetzt in Ihrem Überblicksstatement, über die wir im Laufe dieser Sendung noch ausführlich reden können. Es ist ja ein Thema, das wissen wir, das unsere Hörerinnen und Hörer sehr interessiert. Wir haben im Vorfeld da auch schon Fragen bekommen von Hörerinnen und Hörern, die ich im Laufe des Gesprächs auch sehr gern einbauen werde. Vielleicht beginnen wir tatsächlich ganz grundlegend, warum ist eigentlich Wasserstoff so spannend als Energieträger? Viele sagen ein Schlüsselfaktor für die Energiewende. Was zeichnet ihn aus?
Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage, die geklärt werden muss, um zu verstehen, warum Wasserstoff jetzt in den Mittelpunkt rückt. Wir haben in unserer Industriegesellschaft in den letzten Jahrzehnten stark von fossilen Energieträgern gelebt, die diese Funktion auch ausgeübt haben. Ganz konkret Erdgas, ja. Der Vorteil von Erdgas liegt darin, dass sozusagen die zeitliche Entkoppelung der Erzeugung und des Verbrauchs möglich wird, ja. Das kann auch der Wasserstoff zukünftig leisten, indem er in diesen Medium der leitungsgebundenen Energieträger eingefügt wird. Das natürlich das Volumen, das derzeit noch mit Erdgas für die Industrie vorrangig abgewickelt wird, sehr, sehr groß ist und dieses Einsatzszenario des Wasserstoffs Jahre brauchen wird, um diese Größenordnung zu erreichen, ist ein Transformationsweg, den wir jetzt schrittweise und mit ersten kleinen Schritten beginnen. Ja. Dies ist sehr wesentlich zu verstehen, dass diese gasförmigen Energieträger diese zeitliche Entkoppelung haben, wenn wir dies mit anderen Energieträgern wie beispielsweise Strom vergleichen. Ja. Strom wird erzeugt und muss letztlich, um die Netze, die Transportwege darstellen, stabil gehalten werden, sofort verbraucht werden. Dieser Faktor ist bei den gasförmigen Energieträgern und vorrangig beim Wasserstoff dann zukünftig entkoppelt. Und dieser Vorteil, den macht man sich zukünftig auch weiterhin zunutze. Vielleicht ein konkretes Beispiel. Wie kann das aussehen? Wir haben zu Sommermonaten Überschussstrom durch PV-Erzeugung, die sogenannte Mittagsspitze, die jeder kennt. Man kann diesen Strom durch die Elektrolyse in gasförmigen Wasserstoff umwandeln. Da haben wir dann den grünen Wasserstoff erzeugt. Und dadurch, dass wir ihn gasförmig auch verspeichern können, beispielsweise in ehemaligen Erdgaslagerstätten, die auch in Österreich vorrangig und weltweit beachtet in ersten Formen sozusagen verfügbar gemacht werden, zeitlich entkoppelt speichern. Das heißt, im Sommer produziere ich den Wasserstoff, den ich beispielsweise im Winter dann wieder herausnehme aus dieser Lagerstätte und dann zur Verbrauchsstelle führe und zum Verbrauch bringe. Das ist ein sehr wesentlicher Faktor des gasförmigen Energieträgers Wasserstoff, der ihn so interessant und spannend macht, um die Herausforderungen, die wir aktuell mit erneuerbarer Energie in Österreich wie auch im europäischen oder weltweiten Kontext sehen, dass diese Verbrauchs- und Verwendungszeiten synchronisiert werden können.
Das heißt, wir verwenden Strom, um Wasserstoff zu erzeugen und machen dann aus diesem Wasserstoff wieder Strom.
Die Verwendung des Wasserstoffs, der kann sehr vielfältig aussehen. Ja. Wir unterscheiden im Verwendungsbereich in zwei wesentlichen Bereichen. Die stoffliche Nutzung des Wasserstoffs, sagt der Name schon stofflich, als Rohstoff für die chemische Industrie. Da könnte man Anwendungsbeispiele hernehmen wie die Raffinerie, wo Wasserstoff als Vorprodukt für Ammoniak oder weitere Produktstufen eingeht. Auch in der Düngemittelproduktion ist es ein Grundstoff. Ebenso wird auch in der Stahlproduktion Wasserstoff für die Produktion eingesetzt, nicht als Energieträger. Der zweite Weg neben der stofflichen Nutzung ist die energetische Nutzung. Hier wird Wasserstoff ganz den klassischen Sinne der energetischen Nutzung zugeführt. Das kann über ein Blockheizkraftwerk erfolgen, das kann über eine Gasturbine erfolgen oder auch über eine Brennstoffzelle, die eine Rückverstromung ermöglicht. Das sind die zwei wesentlichen Unterschiede, wie Wasserstoff eingesetzt werden kann. Und wie man aus diesen einigen Beispielen schon hört, gibt es natürlich sehr diverse Wege, wie und in welcher Form und welcher Größenordnung Wasserstoff eingesetzt werden kann.
Schauen wir nochmal zurück, wie wir ihn erzeugen. Wasserstoff ist ja überall, also ist ja rund um uns, im Wasser klarerweise, aber auch sonst, man kennt vielleicht den Begriff Kohlenwasserstoffe, überall kommt Wasserstoff vor. Trotzdem ist die Frage nach der Erzeugung von Wasserstoff offenbar ein großes Thema. Warum und wie machen wir das?
Ja, das ist ein Punkt, den ich vielleicht, viele hätten am Beginn schon erwartet, dass das Farbenspiel kommt, wie Wasserstoff sozusagen farblich eingeordnet wird. Genannt habe ich nur den grünen Wasserstoff, der die Zielfarbe de facto ist. Gehen wir einen Schritt zurück, wie ich es eingangs erwähnt habe, zur chemischen Verwendung oder chemischen Industrieverwendung vor 80 Jahren. Da wurde aus klassischem fossilen Erdgas durch die Dampfreformierung, das ist ein verfahrenstechnischer Schritt, Wasserstoff erzeugt. Das ist derzeit auch noch vorherrschend weltweit das Verfahren, das 98% des derzeit eingesetzten Wasserstoffs darstellt.
Das heißt, für die, die sich noch an den Chemieunterricht erinnern, wir nehmen Methan, CH4, und spalten das auf und nehmen die Wasserstoffatome als neuen Grundstoff.
Genau so ist es, ja. Wird natürlich unter entsprechenden Parametern erzeugt.
Ist nicht so einfach, wie ich jetzt gesagt habe.
Genau, es ist ein verfahrenstechnischer Schritt, der natürlich Großanlagen benötigt, um diese Mengen zu erzeugen, auch eine entsprechende Wirkungsgrade hat. Und das Wesentliche an dieser Form ist, wenn das CO2, das in diesem Prozess anfällt, nicht abgeschieden wird, sondern in die Atmosphäre freigesetzt wird, natürlich ein Treibhausgas ist, das den Beitrag im negativen Sinne für das Klima oder den Klimawandel verursacht. Deswegen blickt man auf diesen Weg hin und sagt, wie können wir dieses Problem lösen. Da wäre ein erster Schritt, und das war jetzt in der Vergangenheit gesprochen, der graue Wasserstoff, dass man Richtung blauen Wasserstoff geht. Was bedeutet das? Man bleibt auf diesem Verfahren und scheidet das CO2 entsprechend im Produktionsprozess des Wasserstoffs ab. Das heißt, man setzt ihn nicht in die Atmosphäre frei, ob dieses Kohlendioxid entsprechend in Lagerstätten verpresst wird, in anderen chemischen Prozessen verwendet werden kann. Das ist zum Teil Stand der Forschung, gibt es viele interessante Ansätze, wo auch diese Problematik des Treibhausgases sozusagen versucht wird einzufangen. Jetzt gehen wir weiter in der Farbenlehre, dann können wir natürlich eine Zwischenform auch finden, das wäre so der gelbe oder orange, der aus der Biomasse oder Biomethan-Spaltung herauskommt, das wäre auch eine Möglichkeit, den Wasserstoff zu erzeugen, auch der ist zum Teil CO2 behaftet oder auch schon befreit davon. Und es gibt auch die Möglichkeit der sogenannten Pyrolyse. Das ist auch ein Verfahrensschritt, wo sozusagen die Möglichkeit besteht, Wasserstoff nachhaltig zu erzeugen. Wobei der spannendste Blick auf den grünen Wasserstoff gerichtet ist. Der basiert auf dem Einsatz der Elektrolyse, den wir schon eingangs kurz erwähnt haben, wo dieser Strom, der aus regenerativen Quellen vorliegt, entsprechend mit dem Verfahren der Elektrolyse das Aufspalten des Wassers in H2 und Sauerstoff entsprechend passiert und sozusagen dann der gasförmige Wasserstoff vorliegt, der dann dieser grünen Quelle zugeordnet werden kann.
Das ist was man kennen könnte, oder, diese Elektrolyse. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann nimmt man so eine Blockbatterie mit den beiden Polen. Kathoden, glaube ich, heißen die dann.
Kathode oder? Und Anode, genau.
Ja, genau. Steckt die dann ins Wasser und auf der einen Seite sprudelt Sauerstoff raus und auf der anderen Seite Wasserstoff.
Ja, man braucht natürlich noch ein bisschen mehr dazu, eine entsprechende Membran und so weiter, um diesen Prozess entsprechend voranzubringen. Aber das Endergebnis ist dann ja diese Auftrennung in diesen beiden Wegen. Einerseits Wasserstoff, auf der anderen Seite Sauerstoff.
Und das gibt es dann einfach in Riesenanlagen, nehme ich an.
Genau, das gibt es jetzt skalierbar in Laborgröße, klarerweise, so wie es wir auch im Studiengang zukünftig verwenden werden, um in die Lehre und Forschung zu gehen und im kleinen Maßstab die Dinge durchzuführen. Das heißt, wir haben eine Elektrolyse, die in der Größenordnung von 2,5 kW ist. Ja, das ist sozusagen etwas, das in Tischform vorliegt. Ja. Das geht hinauf in Baugrößen von 5 Megawatt bis zu 140 Megawatt, die wir kürzlich gehört haben, als Großprojekt der OMV. Ja. Das heißt, die Skalierbarkeit dieser Bauteile ist gegeben, ist auch ein wesentlicher Punkt, um gleich auf diesen zentralen Entwicklungspunkt hinzudeuten. Es gibt unterschiedliche Verfahren, wie diese Elektrolyse ablaufen kann und bedeutet aber auch für die Unternehmen, die diese Elektrolysekomponenten herstellen, da gibt es einige namhafte europäische Hersteller, dass sie diesen Technologievorsprung einerseits beibehalten, andererseits auch uns in Europa mit diesen Anlagen versorgen, dass diese Projekte auch in Realisierung kommen und es müssen entsprechende Produktionskapazitäten geschaffen werden, um diese Anlagenbauteile, diese Stacks, das ist das zentrale Element der Elektrolyse, aufgebaut werden zu können. Da befinden wir uns, um noch das Thema ein bisschen abzurunden, auch in einem internationalen Wettbewerb. Da ist Europa nicht alleine, da blickt die ganze Welt auf diese Technologie und wie beim Thema Batterien und Batterietechnologie ist auch da der weltweite Wettbewerb um die beste und effizienteste Produktionstechnologie längst entbrannt und wir sind derzeit gut unterwegs. Wir haben gute Forscher, wir haben gute Unternehmen, die hier investieren und gute Ergebnisse erzielen, aber wir müssen am Ball bleiben.
Vielleicht beleuchten wir nochmal die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, wenn wir jetzt bei der Produktion waren und Sie haben einiges schon angesprochen. Ich würde vielleicht die Möglichkeiten gerne durchgehen, damit wir da ein bisschen einen Überblick haben. Ich spreche die an, wo ich glaube, dass die auch in der Öffentlichkeit immer wieder mal diskutiert werden. Und wir da vielleicht beginnen mit der Mobilität. Wasserstoff, Autos und andere Formen der Mobilität über den Privat-Pkw hinaus. Wo ist da aus Ihrer Sicht, wo sind da realistische Einsatzmöglichkeiten, wofür ist Wasserstoff weniger geeignet, wofür könnte er gut geeignet sein?
Das ist eine gute Frage, um das vielleicht mal grob einzuordnen. Da sprechen wir natürlich jetzt von der energetischen Nutzung des Wasserstoffs per se in Form der Mobilität. Wie ich es kurz vorhin erwähnt habe, gibt es mal zwei Wege, wie ich den Wasserstoff in diesen energetischen Prozess in der Fahrzeugtechnologie in Einsatz bringen kann. Das kann einerseits die Brennstoffzelle sein, die durch den Einsatz des gasförmigen Wasserstoffs über das Umkehrprinzip der Elektrolyse sozusagen Strom erzeugt, ja, und dieser Strom dann in Elektromobilitätsantriebe verfügbar wird. Das ist der erste Weg. Der zweite Weg wäre eine Verbrennungskraftmaschine, wie wir sie kennen, also ein klassischer Verbrennungsmotor, der halt entsprechend aufgerüstet ist für den Wasserstoff als Kraftstoff, und der kann ebenso diese Fortbewegungsmittel erzeugen und betreiben. Das heißt, es gibt mal die zwei Wege, die zur Verfügung stehen, um Mobilität grundsätzlich zu erreichen. Das bezieht sich auf Radfahrzeuge, auf schienengebundene Fahrzeuge, auf Schiffe. Ja. Das kann man sozusagen auf alles umlegen. Gehen wir auf die Radfahrzeuge zurück, da der klassische Pkw, den jeder in seinem privaten Haushalt kennt, da würde sich das Thema Brennstoffzelle natürlich gut eignen. Es gibt auch sehr gute Beispiele, dass er zum Einsatz kommt. Das Thema ist, dass es für Österreich momentan und auch mittelfristig eher nicht in den Fokus rücken wird. Da gibt es mehrere Aspekte, die mangelnde Verfügbarkeit des grünen Wasserstoffs an sich. Es ist die de facto fehlende Tankstelleninfrastruktur. Und auch der Fahrzeugmarkt wird in Österreich aus dieser Sicht nicht wirklich gut bedient, obwohl die namhaften weltweit agierenden Hersteller schon ihre Portfolio entsprechend erweitern. Anders sieht es in anderen Ländern aus oder in anderen Regionen der Welt. Dort sind die Fortschritte etwas progressiver, wo auch der Konsument in dem Bereich Fahrzeuge mit Brennstofftechnologie leichter und umfassender einsteigen kann. Gehen wir zurück zur Mobilität des öffentlichen Nahverkehrs. Das ist dann vielleicht ein weiterer Schritt, wo man mit Wasserstoff viel eher in Berührung kommt, speziell in Wien. Da darf ich das Beispiel der Wiener Linien nennen, die inzwischen die ersten 10 Wasserstoffbusse angeschafft haben, beziehungsweise den ersten oder zweiten Bus bereits in Betrieb gesetzt haben im Linienverkehr. Die Wiener Linien haben sozusagen die gesamte Infrastruktur der Erzeugung mit Elektrolyse, Speicheranlage und Betankungsanlage beispielhaft in Simmering aufgebaut, die auch für diese Verwendung der Flotte dann herangezogen wird. Und da ist es ganz klar, hier spielt der Wasserstoff seinen Vorteil gegenüber den batterieelektrischen Bussen aus, weil das Anforderungsprofil an die Fahrzeuge war, dass die Betankungszeiten oder die Batterieladezeiten vorrangig, was im Untersuchungsfall vorlag, zu lange dauern. Die Zeit hat dieser Bus nicht, er muss zirkulieren und muss eine tägliche Strecke von fast 500 Kilometern erreichen. Und das wäre mit den batterieelektrischen Bussen nicht erreichbar gewesen. Unter anderem auch durch die Topografie an bestimmten Linien, wo die Busse eingesetzt werden. Das macht die Herausforderung.
Also weil es bergauf geht.
Genau, das ist sozusagen der Grund. Und das war die Entscheidung, dass sich die Wiener Linien für dieses System entschieden haben und entsprechend auch ausrollen werden und die Flotte entsprechend danach aufbauen. Also das heißt, für bestimmte spezielle Anwendungszwecke ist der Wasserstoff durchaus ein legitimer und effizienter Weg, die Mobilität voranzubringen. Ich gehe einen Schritt weiter bei Radfahrzeugen oder Sonderfahrzeugen. Der Blick richtet sich jetzt Richtung Baufahrzeuge. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz gängig, aber auch hier ist die Frage, wie kann ich den klassischen Dieselmotor bei einem großen Radlader in der Kiesgrube ablösen. Ja. Auch diese Fragen werden bereits von den Herstellern diskutiert oder prototypisch untersucht, besser gesagt. Und da werden auch beide Systeme getestet, Brennstoffzelle wie auch Verbrennungskraftmaschine für Wasserstoff. Und es zeigt sich, dass für den Einsatz in diesen rauen Umgebungen und diesen Anforderungen, die dort vorliegen, wahrscheinlich die Verbrennungskraftmaschine mit Wasserstoff eher zum Einsatz kommen wird. Also es gibt Hersteller, die überlegen, bis 2030 in der Serie diese Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb anzubieten. Also man sieht schon sehr gut, wo die möglichen Anwendungsfelder liegen können. Gehen wir weiter Richtung Schienentransport oder auch nicht elektrifizierte Trassen, die gegeben sind. Dort fahren derzeit noch dieselbetriebene Schienenfahrzeuge, die abgelöst werden sollen. Alle namhaften Hersteller, die man kennt für Schienenfahrzeuge, beschäftigen sich mit dem Wasserstoffantrieb und haben auch prototypische Fahrzeuge bereits im Einsatz oder auch bereits umgesetzt. Also auch da spielt der Wasserstoff seine Vorteile aus. Und wenn man Richtung Schiffsbereich geht, da wird es nicht der Wasserstoff sein, sondern ein Derivat des Wasserstoffs, nämlich Ammoniak, die nächste Stufe, die verwendet werden kann. Da wird voraussichtlich diese Antriebsform im klassischen Verbrennungsbereich da sein. Aber aufgrund der leichteren Transportierbarkeit oder Handhabbarkeit wird das Derivat des Wasserstoffs in Form von Ammoniak verwendet.
Weil Ammoniak leichter ist oder nicht so viel Platz braucht? Oder warum ist Ammoniak besser als Wasserstoff?
Ja, weil die Energiedichte höher ist und die Transportfähigkeit sozusagen als flüssiger Ammoniak viel leichter handhabbar ist als das Gas, das natürlich sehr hoch komprimiert werden muss und auch die Flüchtigkeit sozusagen, die gegeben wäre, da natürlich verhindert wird. Mhm. Und das sind viele technische Aspekte, die dahinter stehen. Und dieser Einsatz bezieht sich sozusagen auf diesen großtechnischen Überlegungen.
Und beim Fliegen? Es ist im Schiffsverkehr auch unglaublich wichtig, das wird ja unterschätzt, dass die CO2-Emissionen durch den Schiffsverkehr eigentlich ziemlich hoch sind. Das Schiffsöl ist jetzt nicht gerade sonderlich klimafreundlich. Also gut, wenn wir das ersetzen können. Worüber aber meistens gesprochen wird, wenn es um CO2-Sorgen in der Mobilität geht, ist der Flugverkehr. Wenn wir den nicht einschränken wollen, können wir mit Wasserstoffantrieb fliegen.
Auch da geht die Welt in unterschiedliche technische Wege. Da sind wir natürlich jetzt noch sehr stark in einer entwicklungsseitigen Betrachtung. Der erste Schritt und der schnellste Schritt sind natürlich die Sustainable Aviation Fuels, die SAFs. Die sind den meisten in den Medien bereits schon mal irgendwo untergekommen, wo natürlich eine Zumischung von Wasserstoff erfolgt. Das ist ein erster Schritt, um die CO2-Reduktion zu erreichen. Der langfristige Weg im Bereich der Fliegerei geht natürlich in unterschiedliche Antriebssysteme, ob das der Wasserstoff an sich sein wird, ja, oder ob auch unterschiedliche Formen entwickelt werden, wird sich zeigen. Jedenfalls sind die Entwicklungszyklen sehr, sehr lange, mit Vorlaufzeiten von 10 bis 15 Jahren muss man da sozusagen jetzt in die Zukunft blicken, um wirklich prototypisch Flugzeuge zu sehen. Die große Herausforderung liegt, wenn man jetzt wasserstoffbetriebene Flieger betrachtet, in den Tanksystemen. Wo bringt man diese Menge an gasförmigen Wasserstoff sozusagen unter? Das heißt, der Blick richtet sich eher Richtung Kurz- bis Mittelstrecke. Die Langstrecke ist jetzt mit diesem System noch nicht so stark in den Blick gerückt. Man wird sehen, wie sich die Hersteller und auch neue Technologien in dem Bereich entwickeln. Es wird an vielen vielversprechenden Projekten geforscht. Das zeigt sich auch immer wieder, wenn man sich in der Branche mit den technischen Institutionen, die im Bereich der Forschung unterwegs sind, austauscht, dass da hier nach Lösungen gesucht wird, den Wasserstoff auch einsatzfähig zu machen und das Ganze sozusagen zu einem effizienten Gesamtsystem in die Zukunft zu transformieren.
Das waren jetzt einige Aspekte zur Mobilität. Weiterer großer CO2-Verursacher ist natürlich das Heizen, die Raumwärme. Wenn man bisher mit Gas, also Erdgas, heizt, kann man auch einfach mit Wasserstoff heizen.
Ja, also das ist wieder ein sehr großer Block, der hier betrachtet wird.
Ich glaube, das ist eine einfache Frage.
Ja, einfach, wenn es einfach zu lösen wäre, hätte man es wahrscheinlich schon gelöst. Ich denke, dass viele Aspekte hier natürlich zu beachten sind. Ich versuche wieder kurze Einordnung in gewisse Größenordnungen, damit man sich leichter tut, zu verstehen, warum manche Einsatzzwecke vorrangig betrachtet werden und manche eher nach hinten gestellt werden. Ja. Gehen wir mal von dem urbanen Raum aus, dort, wo Fernwärmenetze bereits existieren. Dort wird natürlich, ob das jetzt in Wien, Linz oder Graz in Österreich ist, mit Gasturbinen, mit fossilem Erdgas und Gasdampfturbinen Strom und Wärme im Winter erzeugt. Ja. Das ist das klassische Verfahren. Dort versucht man über eine Zumischung des Wasserstoffs in gewissen Anteilen, 15%, vielleicht sogar auch mehr, mit den bestehenden Anlagen sozusagen eine gewisse CO2-Reduktion im ersten Schritt zu erreichen. Endausbau, Hersteller von Gasturbinen in diesem Einsatzzweck sind dabei, eine 100% wasserstofffähige Turbine zu entwickeln. Das heißt wieder auf langfristige Sicht, wenn die bestehenden Gasturbinen am Ende ihrer Lebensdauer sind und ersetzt werden oder revisioniert werden müssen, besteht die Chance, diesen Teil der Anlage auszunehmen. Der Rest muss adaptiert werden. Statt Erdgas wird in der Leitung dann Wasserstoff zugeleitet. Das bedingt gewisse Anpassungsarbeiten, die klarerweise notwendig sind, aber jetzt nicht die große Schwierigkeit darstellen. Alles andere vom Stromerzeuger, Generator und den Umspannwerken und Transformatoren ist ja alles existent. Das heißt, man kann bestehende Infrastruktur in diesem Bereich und auch die Wärmeauskopplung gut nutzen. Ja. Das heißt, es ist ein Weg, den wir in den nächsten 5 bis 15, 20 Jahren in diesem Bereich sehen werden, mit dem großen Punkt, dass die Mengen an grünem Wasserstoff auch verfügbar gemacht werden über leitungsgebundene Transportwege in Österreich, sprich Pipeline, und auch die Speicheranlagen entsprechend benutzbar sind. Ja. Das ist so der Block der großen Fernwärmenetze. Wenn wir das Ganze herunterbrechen auf Nahwärme, dort wo Blockheizkraftwerke eingesetzt werden. Da bewegen wir uns in einer Größenordnung von Leistungswerten von bis zu 4-5 Megawatt, wo man sozusagen Siedlungsgebiete oder Teilgebiete eines kleinen Stadtbereiches damit versorgen kann als Nahwärme. Auch dort wird man zukünftig überlegen, statt Erdgas oder Biomasse, je nachdem, was sozusagen dann anderweitig eingesetzt werden kann, aber vorrangig sage ich mal, das Erdgas wird abgelöst durch Wasserstoff, auch wieder die Verfügbarkeitsthematik und die entsprechende technische Einrichtung des Blockheizkraftwerkes muss natürlich getauscht werden. Solche Motoren haben auch nur eine bestimmte Lebensdauer von Stunden, bis sie überholt werden müssen oder halt gänzlich ersetzt werden müssen. Also auch hier sehen wir in den nächsten 10, 15 Jahren gewisse Veränderungstendenzen, die den Einsatz in dieser Größenordnung ermöglichen können. Ja. Und dann brechen wir das Ganze jetzt herunter auf den Einzelhaushalt, die klassische Gastherme, die auch jeder aus seinem Wohnbereich letztlich kennt. Es wäre grundsätzlich aus der technischen Sicht keine große Schwierigkeit, die Gastherme, die jetzt auf Erdgas eingestellt ist, verbrennungstechnisch auf Wasserstoff umzustellen. Ja. Bedingt gewisse technischen Anpassungen. Es gibt auch Hersteller, die in diesem Bereich auch schon Anlagentechnik bereitstellen würden. Die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist der Einsatz auf dieser Ebene effizient? Wenn wir jetzt schon wissen, dass grüner Wasserstoff kaum verfügbar ist in den Mengen, die wir für die Industrie brauchen, dort wo er als Rohstoff eingeht, dann stellt sich die Frage, ob die Effizienz, den energetischen Einsatz dann in Bereichen zu nehmen, die vielleicht leichter ersetzbar sind oder ablösbar sind. Also
wo es andere Möglichkeiten gibt, das, Wärmepumpe hoch im Kurs im Moment.
Genau, da gibt es eine Vielfalt von Möglichkeiten, diesen Bereich abzulösen. Dennoch würde ich die Tür nicht zuschlagen. Ja. Vielleicht erleben wir in 5 oder 10 Jahren eine Situation, dass die Verfügbarkeit an den Energiemärkten von grünem Wasserstoff wirklich gegeben ist, in Menge und Preishinsicht, die interessant und konkurrenzfähig ist, dass sozusagen auch in diesem Bereich auch die Netze, die jetzt gut etabliert sind und noch nicht am Ende ihrer Lebensdauer sind, die Verteilnetze in den urbanen wie auch ländlichen Regionen, ja, auch genutzt werden könnten. Ja. Also das, man sollte vielleicht jetzt nicht voreilige Schlüsse ziehen, sondern in den nächsten Jahren gut beobachten, welche Chancen ergeben sich, welche Bestätigungen treten ein, welche Dinge treten vielleicht auch nicht ein. Ja. Und sozusagen situativ auf manche Dinge zu reagieren und nicht von vornherein gewisse Verwendungswege dezidiert auszuschließen. Ja. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis, wenn es darum geht, all die Unternehmen, die Entwicklungen von technischen Einrichtungen im Bereich Wasserstoffanwendungstechnik machen. Wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche Wege besprochen, dass wir uns auch die zukünftigen Marktchancen nicht vertun, indem wir gewisse Dinge nicht mehr beachten. Ja.
Sie haben vorhin schon als Einsatzmöglichkeit für Wasserstoff die industriellen Prozesse angesprochen, Stahlerzeugung, chemische Industrie, Ammoniak. Und als vierten Punkt natürlich Wasserstoff als Energiespeicher. Sie haben es jetzt schon mehrmals angesprochen. Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie speichern wir Wasserstoff? Wasserstoff, gute Energieträger, sagen Sie, hohe Energiedichte, aber Wasserstoff braucht total viel Platz, oder?
Ja, hohe Energiedichte ist immer relativ zu betrachten. Ja. Also da war ich schon kurz davor. Das ist im Vergleich zum Erdgas schon nur ein Drittel. Ja. Aber die Speicherbarkeit ist eine Fähigkeit des Wasserstoffs, die einfach sehr wertvoll ist. Ja. Auch hier vielleicht eine Einordnung in gewissen Größenschritten. Ja. Gehen wir vom Kleinen ins Große. Es ist durchaus ein Szenario für die Zukunft, dass man energieautarke Stromversorgung aufbaut, die sozusagen als Einheit in sprichwörtlicher Containergröße funktioniert, wo ich sozusagen Sonnenstrom einfange mit PV-Panelen, über Elektrolyse dann in den Wasserstoff sozusagen gasförmig mir produziere. Den kann ich in Flaschenbündeln verdichtet gasförmig speichern oder auch, was neu sozusagen immer stärker kommt, in diesen kleineren Einheiten auch in Feststoff speichern, sogenanntes gesintertes Metall, das sozusagen den Wasserstoff in der molekularen Struktur aufnimmt und nicht in Gasform. Das braucht gewisse Vorwärme- und Entwärmprozesse und es liegt mir sozusagen dann ein Eisenbauteil sprichwörtlich vor, wo der Wasserstoff gebunden vorliegt, nicht in Gasform. Und ich kann den wieder rauslösen, wenn ich den brauche und kann sozusagen über die Brennstoffzelle den Strom wieder erzeugen, wenn ich den sozusagen heranziehen möchte.
Für den chemischen oder physikalischen Laien, dann habe ich einen Block Eisen und in dem ist Wasserstoff drinnen?
Genau.
Okay, wie viel?
Das
also wie lasse ich den dann raus? Also den schüttle ich dann und dann habe ich ein Viertel Liter Glas mit Wasserstoff.
So einfach ist es nicht. Es braucht natürlich bestimmte verfahrenstechnische Parameter wie Temperatur und ähnliche Dinge, die aber jetzt nicht exorbitant sind, ja, um diese Gefügestruktur zu verändern. Dann öffnen sich die chemischen Prozesse, dass ich entweder einspeichere, in das Gefüge den Wasserstoff dort hineinwandern lasse oder den umgekehrten Weg, ich löse den Wasserstoff aus dieser metallischen Struktur wieder heraus und habe ihn dann wieder gasförmig vorliegen, dass ich dann über die Brennstoffzelle den Strom erzeugen kann. Das heißt, deswegen auch diese Einordnung in dieser kleineren Bauart, wo ich sozusagen Standalone Energieversorgungsüberlegungen anstellen kann, wo ich vielleicht vom Stromnetz weit ab entfernt bin, ob das jetzt eine Berghütte ist oder ob das jetzt eine nicht elektrifizierte Bahnstrecke ist, wo ich bestimmte Einrichtungen habe, die ich strommäßig versorgen muss, wo eine Batterie einfach leistungstechnisch oder auch saisonal von der Einsatzzeit nicht das Auslangen findet. Ja.
Das und in welcher Größe bräuchte ich ja so ein Metallstück dann, um sagen wir eine Wohnung eine Woche lang mit Energie zu versorgen? Nur, dass wir eine Größenordnung haben. Ist,
ja,
ist das jetzt irgendwie Tennisball groß?
Nein, es ist dann schon ein bisschen
größer. Oder doch Geschirrspüler groß?
Es ist so, dass diese Metallhydride, gesintertes Metall, sind natürlich eine hohe Dichte erreichen und natürlich entsprechendes Gewicht. Hängt jetzt von der Speicherbarkeit ab. 1 kW kann man circa in, je nach Bauform, um die 30 bis 35 Kilogramm einspeichern. Ja. Das ist eine Möglichkeit, da gibt es sehr unterschiedliche Varianten, das ist natürlich jetzt sehr different, je nachdem, wie das Material zusammengesetzt ist, aber das ist immer so eine erste Faustgröße, die man da heranziehen kann. Und dann kann man natürlich hochrechnen, wenn ich jetzt einen Jahresenergiebedarf, zumindest für die Winterzeit, mir vorbereiten möchte, wie groß dieser Speicher dann entsprechend ausfallen müsste. Auf der anderen Seite, auch selbst im Winter habe ich ja gewisse Möglichkeit, wenn ich jetzt den Haushalt hernehme, ja, um dieses Beispiel zu strapazieren, Erzeugungszeiten, wo auch PV in geringerem Ausmaß funktioniert. Das heißt, ich muss ja nicht die ganze Wintermenge sozusagen vorhalten, sondern nur diese Überbrückungszeiten sozusagen sicherstellen. Und wenn ich da den Speicher entsprechend auslegen kann, dann wäre das für diesen Einsatzzweck denkbar. Wenn das Ganze natürlich mit einer Batterie eines E-Fahrzeugs auch noch kombiniert wird, dann habe ich natürlich auch viele Möglichkeiten. Also da beginnt sich wieder etwas Neues aufzubauen und diese Speicherbarkeit in den Metallhydriden, ja, diese Bezeichnung sozusagen ist für diese Gruppe vorgesehen, entwickelt sich gerade. Es ist eine neue Technologie, gibt viele andere Möglichkeiten auch da noch zu speichern und war mir einfach nur wichtig, mal ein bisschen einen aktuellen Blick auf diese Dinge zu bringen, was sozusagen in einem kleinen Bereich passiert.
Und im Großen?
Genau, jetzt kommen wir auf den Großen, sprich jetzt haben wir den gasförmig vorliegenden Wasserstoff, den kann ich natürlich in den bekannten Gasbündeln, also die Gasflaschen, die man aus Transport vom LKW auf der Ladefläche kennt, machen. Das ist natürlich jetzt für die Industrieanwendung auch noch nicht ausreichend, das ist jetzt eher homöopathisch dagegen. Wenn wir dann wirklich in die Transportmengen gehen, um die Industrie zu versorgen, um Großkraftwerke zu versorgen, dann braucht man leitungsgebundene Transportwege, das heißt die Pipeline, wie wir sie bei Erdgas kennen, werden dafür genutzt, die unter entsprechenden Druckverhältnissen betrieben werden und dann kommen die Speicheranlagen, die wir als ehemalige Lagerstätten für Erdgas kennen, die dann für diesen Zweck verwendbar gemacht werden, auch in Verwendung. Und dann haben wir diese Leistungsfähigkeit, die wir auch brauchen, um einerseits die Gasmengen nach Österreich auf Importrouten hereinzutransportieren. Denn wir werden für alleine die genannten Industriezweige, Stahlerzeugung, Düngemittelproduktion, Raffinerie, diese Mengen an Wasserstoff aus grüner Quelle in Österreich in dieser Form in diesem Ausmaß nicht erzeugen können.
Das, weil wir nicht genug Energie haben, oder?
Weil wir einfach nicht
Wasser genug, als Grundlage hätten wir genug.
Wir können immer wieder hochrechnen, welchen Anteil würde es an der gesamten Energiebedarf abziehen, dass wir diese Bereiche abdecken. Aber es sind derartig große Mengenströme, die benötigt werden und auch leistungsmäßig verfügbar gemacht werden müssen, zu einer gewissen Zeit, also sprich in einer Stunde verfügbar gemacht werden, um diese chemischen Prozesse in der Industrie zu betreiben, die einfach nicht darstellbar sind.
Wo kommt der Wasserstoff dann her?
Das ist die europäische Frage, die auch sozusagen in Diskussion steht. Es gibt auch sehr viele Initiativen, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Da kann man jetzt sozusagen den Blick auf die Ebene der EU sozusagen richten, die mit der Wasserstoffbank auch eine erste Initiative gesetzt hat, Erzeugungskapazitäten zu auktionieren, zu schauen, wie sozusagen zukünftige Großerzeugungsanlagen für Wasserstoff vorrangig bedient werden. Und es gab bereits zwei Auktionen, die jetzt überwiegend im Südbereich bzw. Küstenregionen die meisten Erzeugungskapazitäten darstellt und heißt in letzter Konsequenz, dass Länder wie Spanien, Frankreich, auch die skandinavischen Länder, die halt entsprechende Küstengebiete haben und dort erneuerbare Strom gut erzeugbar und in großen Mengen erzeugbar ist, auch diese Elektrolysekapazitäten erhalten, um die Produktion des grünen Wasserstoffs einmal zu starten. Diese Mengen werden entweder in diesen erzeugten Ländern verbraucht oder zukünftig auch an den Handelsplätzen, die auch gerade entwickelt werden, europaweit verfügbar gemacht. Das heißt, da ist man auch dabei, einen liquiden Handel zu erreichen. Also genug Angebot an grünem Wasserstoff bereitzustellen, um die Nachfrage, die da ist, auch zu bedienen. Das ist jetzt mal die kommerzielle Seite oder die Bedarfsseite. Die zweite große Herausforderung, die in diesem Bereich dann natürlich gegeben ist, wie bringe ich den Wasserstoff aus diesen Ländern zu den Verbrauchsstellen, wie wir es eingangs kurz gesagt haben.
Also wir produzieren in Spanien oder in Skandinavien, haben dann Wasserstoff und brauchen ihn in Österreich. Wie bringen wir ihn her?
Genau, das ist eine wesentliche Frage, dass auch die Infrastruktur für die Transportrouten entsprechend aufgebaut wird. Auch da gibt es europäische Initiativen, gerade auf dem Sektor der Fernleitungsnetzbetreiber für gasförmige leitungsgebundene Energie. Also sprich alle Erdgas-Fernleitungsnetzbetreiber, die entsprechende Routen bereitstellen können.
Also was bisher eine Erdgasleitung ist, können wir in Zukunft schon auch für Wasserstoff nutzen,
genau,
oder?
Das ist der Hintergrund, die bestehende Infrastruktur Schritt für Schritt für den Verwendungszweck von Wasserstoff einzusetzen. Vielleicht ein sehr greifbares Beispiel ist, es gibt in Österreich zwei große Fernleitungsabschnitte, beginnen beide im Osten im Baumgarten, dort landet das ehemalige russische Gas an und die Leitungen führen über Niederösterreich und Oberösterreich nach Oberkappel an die deutsche Grenze. An dieser Strecke sind zwei oder drei Leitungsstränge parallel verlegt und man wird mit dem Einsatz von Wasserstoff beginnen, einen Leitungsstrang dafür umzurüsten. Das ist auch ein Teil und erster Schritt, der in den nächsten Jahren jetzt gesetzt wird, um sozusagen diesen europäischen Verbund an Transportrouten sicherzustellen. Wenn dieser Verbund existiert, dann ist auch die Sicherstellung der Versorgung der Industrie mit grünem Wasserstoff mal technisch, physisch möglich und die Märkte entwickeln sich parallel im Hintergrund dazu und die Erzeugungskapazitäten werden auch entsprechend hochgefahren. Also man sieht, es greifen unterschiedliche Bausteine ineinander, die in den nächsten Jahren sehr wesentlich zusammenwirken werden. Und wenn man jetzt die Brille aufsetzt und Richtung 2030 blickt, denke ich, dass wir in Österreich einen gewissen Einsatz an Wasserstoff in der chemischen oder Industrie allgemein sehen werden, weil diese Dinge existieren. Und damit diese Bauprojekte, die es braucht, ob die Infrastruktur und die Anpassung ins Laufen kommen, sind natürlich die juristischen Hürden mit entsprechenden nationalen und Gesetzen entsprechend aufzubauen. Wenn da Klarheit herrscht, können die Unternehmen entsprechend investieren und diese Projekte wirklich angehen.
Wir können durch die Gasleitung keinen Wasserstoff schicken, solange es nicht ein Gesetz gibt.
De facto ist es sehr, sehr verkürzt so zu sehen, ja, weil die Widmung einer Leitung natürlich entsprechend definiert ist. Und zu Zeiten des Gaswirtschaftsgesetzes war Wasserstoff de facto kein Thema.
Ja, klar.
Und somit muss auch die Nutzung entsprechend berücksichtigt werden. Aber all diese Themen sind natürlich den Verantwortlichen bekannt oder auch in Bearbeitung. Und das heißt, es wird mit Blick auf die neuen kommenden Energiegesetze, die zum Teil schon sehr umfangreich diskutiert oder auch kurz vor Beschlussfassung lagen, demnächst auch in Umsetzung kommen. Und da gehe ich davon aus, dass die Klarheit für alle Beteiligten dann herrscht, um die nächsten großen Schritte zu gehen. Und das führt mich eigentlich zu einem sehr wesentlichen Punkt, weil wenn diese Projekte alle zum Laufen kommen, ja, dann wird es auch viel Arbeit geben, die gemacht werden muss. Ja. Arbeit im Sinne von planerischer Tätigkeit, dass diese Anlagen geplant werden müssen, diese Baustellen müssen dann umgesetzt werden, diese Anlagen müssen auch betrieben werden. Ja. Da braucht es Leute, die Sachverstand haben, die sich auskennen, die auch die ganzen Disziplinen beherrschen, ob das jetzt die Verfahrenstechnik ist, der Maschinenbau oder die Elektrotechnik. All diese Dinge spielen hier eine wesentliche Rolle und es braucht hier viele Know-how-Träger, die da mitwirken können.
Also es braucht Fachkräfte, die sich mit diesen technischen Verfahren dann auch auskennen. Die bilden Sie an der FH Technikum Wien aus, nehme ich an.
Genau, da schließt sich jetzt der Kreis. Wasserstoff hat eine Zukunft, in dem dass er kommen wird. Derzeit sind sehr viele erfahrene Leute aus der Energiebranche tätig, die natürlich sich das Wissen schrittweise aneignen und aus Kapazitätsgründen noch die Projekte stemmen können. Nur wenn die große Projektwelle losstartet, dann wird es überall einen Engpass an Fachkräften geben. Dem wirken wir mit unserem Studienprogramm bereits entgegen. Wir investieren bereits in die Zukunft. Es dauert auch seine Zeit, bis die Studierenden das Programm absolviert haben. Ein Bachelorprogramm dauert zumindest 3 Jahre. Und das ist eine gewisse Vorlaufzeit, die auch zu investieren ist, ja, auch seitens der Unternehmen. Das heißt, sobald juristische Klarheit ist und auch finanziell die Projekte gestartet sind, wird die Frage sein, wo sind denn die verfügbaren Arbeitskräfte?
Also wenn schlagartig die Regulatorik passt, die Finanzierung steht, die Unternehmen bereit sind, dann können wir trotzdem nicht mit einem gleichzeitig starten, weil wir die Leute nicht haben, die daran arbeiten.
Das war vielleicht jetzt etwas spitz formuliert, aber de facto ist es so, weil natürlich diese Projekte gewisse große Umfänge bedeuten und da braucht es entsprechend viele Fachkräfte, um diese Arbeit auch abzuwickeln.
Und das ist dann natürlich auch eine Jobchance für junge Leute. Ist es ein großes Risiko zu sagen, ich fokussiere mich jetzt in der Ausbildung auf Wasserstoff, aber man weiß nicht, vielleicht entwickelt sich es nicht so positiv, wie wir beide es in dem Gespräch sind. Also ist man dann quasi mit der Ausbildung lost? Oder gibt es andere Möglichkeiten, wo man sein kann? Oder braucht man die Leute ohnehin?
Es ist mir ganz einfach zu erklären, nachdem dieser Studiengang, den ich da leiten darf, so konzipiert ist, dass es ein generalistisches Wissen aufbaut für den Einsatz von Wasserstoff, der vorrangig natürlich aus grüner Quelle kommt. Ja. Natürlich beleuchten wir auch den Status quo, den es gibt. Ja. Es müssen die Anlagen auch weiterhin betreut werden. Wir können nicht nächste Woche ja die ganze chemische Industrie stilllegen. Das heißt, es wird auch Wissen vermittelt aus der ganz klassischen Basis, die Bestand hat. Und klar ist es, für junge Leute ist das jetzt die Chance, die Energiewende wirklich aktiv mitzugestalten. Ja. Sie studieren dieses Programm, haben sich entsprechend umfangreiches Know-how angeeignet und können ihre gesamte Berufslaufbahn, denn die Energiewirtschaft ist in langen Zyklen unterwegs. Das sind sehr, sehr lange Projekte, die von der Planung bis zur Umsetzung und auch im Betrieb dieser Anlagen voranschreiten. Das heißt, die Aussichten in diesem Bereich sind nicht nur gut, sondern sehr, sehr, sehr gut. Ja. Wir wissen, dass wir die Energiewende brauchen, dass wir sie angehen. Wir werden das Tempo wahrscheinlich auch verschärfen, also erhöhen. Das heißt, die Umfänge werden noch größer werden. Und wie eingangs erwähnt, ist der Wasserstoff ein sehr wesentlicher Baustein für diesen Weg dorthin. Und ich kann nur alle jungen Leute einladen, die einerseits in der Vergangenheit aufgezeigt haben, wir haben ein Problem, wir müssen was ändern. Jetzt ist die Chance für die jungen Leute, sich aktiv in diesen Prozess einzubringen, diese Themen zu studieren und dann auch beruflich da mitzuwirken und Hand anzulegen an diesen Projekten, um die Zukunft der Energie in Österreich und Europa entsprechend voranzutreiben.
Ich glaube, ein spannender Punkt, den ich gerne unterstreichen möchte, weil Ökolution dazu auch schon mal eine größere Aktion hatte, nämlich zu sagen, wie kann ich als junger Mensch wirklich für die Klimawende kämpfen? Und zwar nicht auf der Straße, sondern indem ich einen Job ergreife, der die Klimawende mitgestaltet. Und da ist die Arbeit an der Wasserstofftechnologie natürlich ein ganz spannendes und interessantes Thema. Sie haben jetzt, und damit komme ich vielleicht zum Schluss, schon ein bisschen anklingen lassen, wie denn so die klimapolitische Debatte auch oft läuft, und haben jetzt thematisiert, so wie man wirklich anpacken kann. Würden Sie sagen, gibt's Dinge, die Sie an klimapolitischen Diskussionen nerven?
Es ist natürlich ein sehr vielfältiges Thema, die persönliche Betroffenheit bis über die Wirtschaftspolitik, die im Hintergrund steht, um die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Die unterschiedlichen Zielsetzungen, die da aufeinanderprallen, ja, leistbare Energie zu haben, aber auch die Zukunft im Sinne des Klimaschutzes und der Energiewende voranzubringen, sind natürlich sehr, sehr herausfordernde Diskussionen, die da geführt werden. Es gibt Interessensgruppen, die natürlich ihr Thema, ihre Technologie stärker sozusagen in den Vordergrund rücken. Da kann ich sozusagen, wie ich es auch vorhin über den Wasserstoff so in der Breite dargestellt habe, nur appellieren, wir müssen für alle Themen entsprechend offen sein. Als Techniker muss man schauen, dass die Sachen effizient und mit einem hohen Wirkungsgrad eingesetzt werden. Wir sind an einem Beginn, da spreche ich jetzt wieder für den Wasserstoff, einer Entwicklung, wo auch die Forschung noch einen großen Beitrag leisten wird können, um effizienter zu werden, ja, um diese Probleme, die vielleicht jetzt noch uns hindern, ohne weiter nachzudenken, Wasserstoff einzusetzen, sondern Argumente, die dann wieder gebracht werden, ob die ökonomischen Faktoren schon passend sind, einfach ausklammern zu können. Es wird gewisse Unterstützungsmaßnahmen auch brauchen seitens der Politik, die einen gewissen Anschub bringen kann, weil es natürlich auch einen gewissen Beschäftigungseffekt hat, wenn wir in diese neuen Technologien reingehen, wenn wir diese Technologien auch führend in Österreich und Europa halten können. Die Chance haben wir derzeit. Das ist vielleicht ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Und es sollte sich die Geschichte der Photovoltaikindustrie, der erzeugenden Industrie in diesem Bereich bitte nicht wiederholen. Ja, wir haben gute Forschungseinrichtungen.
Also Innovation in Österreich und dann aber die Skalierung und genau. Letztlich wirtschaftlich damit erfolgreich sein in anderen Weltregionen. Dieses Problem sprechen Sie an.
Genau. Ich denke, wir haben sehr viel in der Hand. Wir haben sehr, sehr gute Aussichten. Und die müssen wir zielgerichtet entsprechend einsetzen. Und dann bin ich mir guten Mutes, dass wir uns viele gesteckte Ziele, die in diesem Bereich aufleuchten, auch erreichbar sind.
Haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht noch mehr wissen wollen, vielleicht noch Tipps, wo man sich noch weiterbilden kann über die Wasserstoffthematik, andere Podcasts, die Sie kennen, Bücher, TED Talks, was auch immer?
Ja, es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Dinge. Kann jetzt mal an die interessierte Community adressieren, wenn jemand Richtung Ausbildungsbereich geht, da komme ich jetzt ja her und möchte ich jetzt nicht verhehlen, dann ist natürlich ein Besuch der Homepage der FH Technikum Wien mit der Unterseite zum Studiengang Wasserstoff natürlich die erste Adresse, um sich da mal ein Bild zu machen, ob das ein Zukunftsthema sein kann, ein Studium in diese Richtung aufzunehmen. Da mache ich jetzt nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Es ist, wie gesagt, auch ein duales Studium. Das heißt, in dieser Bachelorphase von 6 Semestern wird ab dem 3. Semester mit namhaften Unternehmen, die mit uns kooperieren, die Ausbildung in der Praxis vertieft. Also in 4x12 Wochen in den Unternehmen wird gemeinsam das Wissen aus der Theorie in der Praxis bereits angewendet, bevor man den Abschluss in der Tasche hat. Ja. Das heißt also, die Berufsaussichten sind mehr als wie hervorragend für die angehenden Absolventen, Absolventinnen. Und wir sind natürlich in den ganzen Communities entsprechend vernetzt. Es gibt dann die ganzen branchenweiten Vernetzungen, das betrifft jetzt eher die Unternehmen. Ja. Und natürlich stehen auch diese ganzen Netzwerke den interessierten Bürger und Bürgerinnen natürlich offen. Ich kann auch eine Ankündigung machen, ich glaube, die Wasserstoffszene sehr relevant ist. Das ist die kommende Wasserstoff-Convention in Linz nächsten November wieder. Dort ist wirklich alles, was Rang und Namen hat, in der Branche vorhanden. Ob das die Unternehmen sind, die sich aktiv in dem Bereich der Anlagenbetreibung befinden, der Anlagenbauer, aber auch für die Interessierten, sich dort Wissen zu holen, da es einen separaten Informationstag für das interessierte Publikum auch gibt. Ja. Also ich denke, das wäre sicherlich eine Einladung, die man sich schon mal vormerken kann, Ende November in Linz in der Tabakfabrik. Es ist sicher eine tolle Adresse, um da mehr Wissen für Wasserstoff zu holen.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, googelt FH Technikum Wien und googelt Wasserstoff Convention Linz für nächste Schritte rund ums Thema Wasserstoff. Auch wir bei Ecolution bleiben da selbstverständlich dran. Das war die 55. Ausgabe von Ökologisch. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Gebt uns viele Sterne, vor allem empfehlt uns weiter und sagt uns auch gern, was euch sonst noch interessiert, welche Themen wir hier im Podcast behandeln sollen. In einer der nächsten Folgen reden wir sicher über unser Stromnetz. Anderes Thema, auch sehr wichtig. Ihr könnt uns jetzt schon schreiben, wenn euch dazu etwas ganz besonders interessiert. Einfach per E-Mail oder auch als Kommentar direkt beim Podcast oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Lieber Herr Dr. Muckenhuber, vielen Dank für das interessante und lehrreiche Gespräch. Danke für Ihre Einblicke und Ihre Einschätzungen. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, ständig aktuelle Infos von und über Ökolution gibt es natürlich weiterhin und wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Folgt uns dort gerne, liked uns, vor allem kommentiert uns. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, auch im Detail, dann informieren wir gerne auch per E-Mail. Dazu könnt ihr euch auf unserer Homepage anmelden. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.